Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Herzlich willkommen zum Podcast Lebensfragen, sagen
Bischof Peter Kohlgraf aus Mainz
und Anja Schneider, Journalistin. Ich freue mich, Herrn Ewald Frieh begrüßen zu können. Er ist uns zugeschaltet aus Tübingen, dort Professor für Neuere Geschichte und groß geworden im Münsterland auf einem Bauernhof, wo es um ganz andere Themen ging, zum Beispiel um Zuchtbullen, Vorratshaltung und katholische Andacht. Guten Tag, Herr Professor Frieh.
Hallo, schönen guten Tag.
Über seine Erfahrungen und die seiner Familie hat er ein Buch geschrieben, das ein Bestseller geworden ist und 2023 mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet wurde, Ein Hof und 11 Geschwister. Mit dem Buch haben Sie offenbar einen Nerv getroffen. Sehr gern sprechen wir gemeinsam über das Thema Traktor, Pastor und was nun? Bauernhöfe, Dorfkirchen und ihre Zukunft. Bischof Kohlgraf, in diesen Zeiten machen wir außergewöhnliche Erfahrungen. Mit den Bauerndemos sind plötzlich Traktoren in den Städten, die den Verkehr lahmlegen. Ist das etwas, das Sie auch bewegt?
Natürlich bewegt mich das, weil ohne Landwirtschaft können wir nicht leben. Wir sind vernetzt mit diesen Themen auch über Deutschland hinaus. Vielleicht ist nicht mehr das ganz kleine Dorf im Blick, aber wir haben natürlich auch immer mit der Frage zu tun, und das wird ja auch zunehmen, regionale Produkte zu stärken, regionale Produkte zu nutzen. Und deswegen sind die Bauern natürlich auch für mich als Bischof ein Thema, wobei ich mit Zuchtbullen und so weiter jetzt wenig Erfahrung habe. Mit Andachten kann ich dienen.
Herr Frieh, tritt bei den Bauernprotesten aus Ihrer Sicht eine Verletzung zutage? Ihr nehmt uns nicht wahr?
Ja, das ist sicherlich ein Teil der Geschichte. Und das hängt damit zusammen, dass die Landwirtschaft auch im ländlichen Raum deutlich an Bedeutung verloren hat. Auch auf dem Land sind die Bauern deutlich in der Minderheit. Und das Verständnis bei den Menschen im Dorf und in der Kleinstadt für das, was Bauern tun, hat sich verringert, ebenso wie umgekehrt, weil beide Seiten viel weniger voneinander wissen, als sie vor 50 Jahren voneinander wussten. In den 1950er Jahren hat es eine Umfrage gegeben, da haben Deutsche in der Hitliste von Dingen, die sie zu können glauben, Melken auf Platz 5 gesetzt. Das wäre heute eher auf Platz 9 oder 37, würde ich mal schätzen. Und damals ging es doch um Handwerken. Also da haben sich Nähen zwischen Menschen, die noch in der Landwirtschaft leben und Leuten, die im Dorf in der Kleinstadt leben, einfach verringert.
Bischof Kohlgraf, Sie haben eben schon angedeutet, von Zuchtbullen haben Sie jetzt nicht so viel Ahnung. Sie sind groß geworden in der Stadt, wohnen heute auch in der Stadt. Hat Ihnen eine Generation in Ihrer Familie vom bäuerlichen Leben erzählt?
Ob es bäuerliches Leben war, es war Landleben. Natürlich gehörte bäuerliches Leben dazu, aber ich habe keine bäuerliche Vergangenheit, auch in der Familie nicht. Mein Vater war Maurer, die sind in der Eifel groß geworden auf einem Dorf. Zu diesem Dorfleben gehörte natürlich auch, dass es dort Bauern gab, dass man im Landleben verwurzelt war. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich auf väterlicher Linie in der Eifel jetzt tatsächlich auch landwirtschaftliche Vorfahren habe. Mütterlicherseits in Pommern, die hatten ein Landgut, einen Bauernhof. Das weiß ich, aber das ist weit weg, auch emotional weit weg.
Herr Frieh, bei Ihnen ist es ganz anders. Sie sind auf dem Bauernhof aufgewachsen. Ihr Buch Ein Hof und 11 Geschwister trägt den Untertitel Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben. Sie sehen die Erfahrung Ihrer Familie als ein Beispiel für den Wandel in Deutschland. Wie hat sich denn hier das bäuerliche Leben über einen langen Zeitraum entwickelt?
Also es gibt ein paar grundlegende Veränderungen. Es gibt die Mechanisierung und Maschinisierung seit den 1950er Jahren. Damit verbunden das Ende des Arbeitens im Team. Stattdessen arbeiten einzelne Menschen jetzt. Bauernhöfe werden von Orten, wo Gruppen von Menschen verschiedener Altersstufen, Hierarchien und Herkunft zusammenarbeiten, zu Orten, an denen ein Mensch arbeitet und dabei immer größere Flächen bewirtschaftet. Der Bauernhof selber ist nicht mehr, wie er das nach dem Zweiten Weltkrieg noch gewesen ist, in eine Sozialform eingewebt, in der andere Bauern vorkommen und auch die Bauernkinder miteinander zu tun haben, Stattdessen bewegt man sich als Familie eines Bauern heute in einer nicht bäuerlichen Umwelt. Das alles sind Veränderungen, die, also die kann man positiv oder negativ werten. Man kann auch sagen, die Bauern sind viel stärker in eine große, weite Welt eingebunden, sind viel stärker mit anderen verknüpft. Man kann das auch positiv sehen, aber es ist eine sehr, sehr große Veränderung.
Sie mussten in Ihrer Jugend selbstverständlich auf dem Hof mit anpacken, ebenso wie Ihre Geschwister, die Ihnen für das Buch auch ihre jeweilige Sicht erzählt haben auf diese Zeit. Was waren die härtesten Arbeiten auf dem Hof?
Das habe ich meine Geschwister auch gefragt, an jeden Einzelnen. Was war harte Arbeit? Die Antworten variieren so ein bisschen. Bei den Ältesten ist es der Mist, also das Entmisten der Ställe mit der Gabel und dann bei dem Ältesten noch das Ausbringen des Mistes mit der Stürzgarre auf die Felder und dann das Auseinanderwerfen. Das bei den Jüngeren macht das dann schon der Miststreuer und dann gehen diese Arbeiten so ein bisschen zusammen. Und dann gibt es aber interessanterweise noch etwas Zweites. Neben den Arbeiten, die anstrengend, hart, stinkend, knochenbrechend sind, gibt es die Arbeiten, die man als entehrend empfindet. Also mein ältester Bruder sollte mit der Sense noch so ein bisschen Getreide mähen, damit nichts verloren geht. Das fand er, so ein Kind, der, sagen wir, in den 50ern groß geworden, eines der Wohlstandswunderkinder, fand das vollkommen überflüssig und hat sich darüber fürchterlich geärgert. Womit man sehen kann, dass bei solchen Bewertungen, das haben Sie eben mit den Bauernprotesten schon angesprochen. Das eine ist eine materielle Geschichte, die da eine Rolle spielt. Und zum anderen geht es auch immer um Emotionen wie Anerkennung, Sinnhaftigkeit. Und das kann man bei den Antworten meiner Geschwister auch sehen.
Bischof Kohlgraf, wo erkennen Sie denn Parallelen zu Ihrer eigenen Jugendzeit, wenn Sie das Buch sich anschauen von Professor Frie?
Ja, also ich kann auch nicht melken. Mit den Zuchtbullen hatte ich gesagt, das kirchliche Leben und das gesellschaftliche Leben, auch die Verquickung von Kirche und Alltag, da erkenne ich viele Parallelen. Ich bin halt in einem Kölner Vorort groß geworden. Das ist jetzt auch nicht Stadt im eigentlichen Sinne. Das sind eingemeindete Vororte, die vor 100 Jahren auch noch eine bäuerliche Vergangenheit hatten. Davon war aber in meiner Kindheit, 60er, 70er Jahre, schon nicht mehr viel zu sehen. Es gab so ein paar Wiesen, wo Kühe waren, Pferde waren, Schafe waren. Aber bäuerliches Leben spielte eigentlich keine Rolle. Die Kirche wohl spielte eine Rolle. Also die prägte auch den Alltag. Das kann ich wirklich sagen. Und ich glaube nicht nur für mich, sondern auch für viele Menschen damals. Also wir haben auch diese sogenannten Flurprozessionen vor Christi Himmelfahrt durchgeführt, wo man morgens um 6:30 durch den Ort zog und für eine gute Ernte betete und so weiter. Damals dachte ich schon, selbst als Zwölfjähriger, eigentlich hat das mit dem, wo wir gehen da durch Straßen, durch bebaute Straßen und nicht durch Felder. Aber es wurde tatsächlich noch gebetet und es war irgendwo noch klar, wir machen nicht die Natur, wir machen nicht die Ernte, sondern wir beten um eine gute Ernte und wir unterstützen auch die Menschen, die es tun. Es war irgendwo präsent, aber es war nicht der Alltag.
Herr Frie, zu Ihrem bäuerlichen Leben im Münsterland gehörte selbstverständlich als katholische Familie dieses Kirchliche dazu. Und ich finde es interessant, in dem Buch beschreiben Sie viele positive Erfahrungen mit dem kirchlichen Leben. Welche waren konkret schön?
Auch das variiert, wenn ich meinen Geschwistern zuhöre. In den 1950ern, mein ältester Bruder ist Jahrgang 1944 und dann so alle zwei Jahre wird ein Kind geboren und dann hat man so eine Versuchsanordnung mit 25 Jahren Geburtsunterschied. Meine ältesten Geschwister erleben Katholizismus noch so als so etwas wie Lebensversicherung des Bäuerlichen, also weil man dem Wetter und vielen anderen Dingen ausgesetzt ist, ist das Christentum auch eine Art von Versicherung. Und das geht über Rituale, die sehr ernsthaft im Wissen darum, dass es um das eigene Leben und dass um das eigene gute Leben geht, wahrgenommen werden. Bei den Jüngeren spielt das eine immer geringe Rolle. Die Ältesten haben noch miterlebt, dass der Pfarrer in der Kirche Dispens erteilen musste am Sonntag, damit die Bauern auf die Felder konnten. Er tat das dann, wenn das notwendig war, weil das Wetter so war, dass man entweder jetzt am Sonntag oder gar nicht ernten konnte. Ansonsten wurde das nicht gewährt in den 50ern. Das ändert sich, gibt es in den 60ern irgendwann nicht mehr. Und dann wird der Katholizismus für die Jüngeren etwas, was von der Lebensversicherung des Agrarbetriebs zu einer Hilfe für das gute eigene Leben wird, wo es mehr um die Person geht, um das eigene Gebet, um das eigene Leben in der Gruppe. Und das ist dann das, was so ab meinen Brüdern Jahrgang 56, 58 immer mehr wird. Da geht es um katholische Jugendgruppen, um Messingergruppen, um Mädchengruppen. Und dann Ende der 70er, Anfang der 80er um Happenings, also Katholikentage. Dazwischen liegen dann Zeltlager und sowas. Also da wird der Katholizismus auf dem Dorf auf einmal zu so einer Art Jugendbewegung. Was ja in den 50ern, da gibt es die katholische Landjugend, die hat partiell sowas Ähnliches, aber nicht ganz so. Also das Interessante ist, der schnelle Wechsel, der schnelle Wandel der Organisation, die sich selbst als immer gleich beschreibt. Das ist das eigentlich Interessante, wenn man den Geschwistern zuhört.
In Ihrem Buch fällt auf, dass sich auch etwas anderes wandelt, nämlich religiöse Rituale in Ihrer Familie. Wo ist Ihnen das in den Gesprächen mit Ihren Geschwistern besonders aufgefallen?
Alle meine Geschwister erinnern sich lebhaft und sehr positiv an den Heiligen Abend. Das gemeinsame Singen, Beten und dann Geschenke auspacken. Geschenke auspacken nicht so gerne, weil es gab nicht so viel. Aber davor, das war irgendwie besonders. Und alle glauben im Prinzip, das sei immer gleich gewesen. Wenn man denen aber zuhört, dann stellt man fest, dass der Weihnachtsbaum am Anfang, weil es ja eine protestantische Einrichtung ist, ursprünglich klein und in der Ecke steht. Und er geht dann über die Jahre, er wird da größer und kommt in die Mitte. Die Krippe wird von etwas, was irgendjemand aufbaut, zu irgendetwas, was die Kinder selber aufbauen, an die Stelle von Litaneien, die in den 50ern und frühen 60er Jahren dominant sind, tritt das Aussuchen von Gebeten und Geschichten durch alle Beteiligten, die dann aneinandergereiht werden. Das gemeinsame Singen bleibt, das Geschenke auspacken auch. Also es ist eine sehr starke Veränderung. Meine ältesten Geschwister haben noch im Mai-Andachten gebetet, mit der ganzen Familie, die sich dann im Wohnzimmer vor, ich glaube, ist die Gottesmutter von Altötting, da hatten wir ein Bild von, da haben die sich alle davor gekniet und haben gemeinsam gebetet. Und das habe ich überhaupt nicht mehr erlebt. Das war nicht mehr ein Thema, als ich 6 oder 7 war.
Und an welches Ritual erinnern Sie sich gern zurück?
Ich fand diese Art, wie wir den Heiligen Abend dann gestaltet haben, wo jeder so seine Geschichte erzählt hat, das hat mir gut gefallen. Ich erinnere mich sehr gerne ans gemeinsame Singen in der Familie. Das fand ich großartig. Ja, solche Sachen. Das ist bei mir in bleibender positiver Erinnerung. Ich glaube, bei meinen Geschwistern auch.
Bischof Kohlgraf, für die Familie Frie war im Münsterland, was den katholischen Glauben betrifft, die Welt offenbar noch in Ordnung. Dabei ist bundesweit in der katholischen Kirche schon früh von einer Krise gesprochen worden. Wie erklären Sie sich das?
Also solange ich denken kann, höre ich von Krise in der Kirche, höre ich von Priestermangel, höre ich von Problemen, die wir bewältigen müssen. Ich glaube, dass das, was Professor Frie beschreibt, ist ja eigentlich tatsächlich diese Veränderung, die ja einhergeht mit einer gesellschaftlichen Veränderung. In den 60er Jahren die ganze Debatte um katholische Sexualmoral. Ich glaube, viele Menschen lebten auch intern schon nicht mehr das, was die Kirche sozusagen dort als Standard gesetzt hat. Aber nach außen hin wurden diese Dinge doch bekannt und man stellte sich dazu. Ich glaube, so diese Bewegung diese Erfahrung der 50er Jahre, dass Kirche eine moralische Instanz ist, Sie sagen Lebensversicherung, das war schon mit den 60er Jahren weg und man hat sich eigentlich mit dieser Veränderung, meine ich, in der Kirche, auch in der Theologie nicht wirklich auseinandergesetzt. Das ist meine Erfahrung. Und dann, ich habe angefangen in den Mitte der 80er Jahre Theologie zu studieren. Da war das Seminar noch mal richtig voll. Es gab vorher mal einen kleinen Einbruch und dann gab es nochmal so eine Welle in den 80ern und danach ist es dann massiv zusammengebrochen. Deswegen von den reinen statistischen Zahlen her hatte man wahrscheinlich auch keine wirkliche Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen, dass sich Gesellschaft und Kirche verändern. Heute müssen wir zugeben, dass der Blick in die gute alte Zeit auch nicht so ganz gut war. Also diese goldenen Jahre, ich sag mal, was wir heute an Problemen auf dem Tisch haben, auch ich als Bischof, sind zum Teil auch Probleme dieser sogenannten guten alten Zeit, die nicht bewältigt sind.
Und wenn wir da jetzt nochmal zurückblicken, also wann kam das denn so auf mit dieser Idee, es gibt eine Krise in der Kirche? War das dann Anfang der 60er Jahre?
Also mein Doktorvater ist die Tage 93 geworden. Ich glaube, er ist nicht böse, wenn ich ihn hier erwähne. Er ist Münsterländer, hat dort seine Kaplanstelle gehabt und erzählte, er hat damals Beichte gehört und es kamen Hunderte von Menschen beichten, vor Weihnachten, aber auch jeden Samstag viele Menschen. Und er sagte damals schon, hatte er so ein Bauchgefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Die Menschen kommen, sie beichten nach dem klassischen Beichtspiegel, aber er sagte, er hatte damals schon als junger Kaplan das Gefühl, also irgendwo passt das nicht. Wir reden hier mit erwachsenen Menschen und die werden im Beichtstuhl zu Kindern irgendwo mit Beichtspiegel und Sünden und so weiter. Aber es wurde nicht groß reflektiert. Also über Beichtpastoral, über Beichtpraxis zum Beispiel hat man, glaube ich, bis heute nie wirklich mal nachgedacht, wie man damit umgeht. Das wäre so ein Beispiel.
Herr Frieh, wie haben Sie das erlebt? Sie beschreiben in dem Buch, dass im Bistum Münster da auch was verändert worden ist, weil eine Art Krise wahrgenommen worden sei. Wie haben Sie es erlebt als Familie oder Sie persönlich?
In den 1950ern, darüber hat Wilhelm Damberg ein Buch geschrieben, nimmt das Bistum Münster zumindest, die Bischöfe Keller und Ten Humberg, nehmen die Gefahr der Entkirchlichung wahr und haben das Gefühl, also für die ist die gute alte Zeit das Kaiserreich und dann die 20er Jahre und sie stellen fest, so wird es nie mehr werden. Die Zahl der Frauen, die in in Klöster eintreten, in Orden und Kongregationen, ist nur noch halb so hoch wie 1937 und das ist der Peak und danach geht es wieder runter. Bei den Priesterberufungen ist es ähnlich. Und deren Vorstellung ist, wir werden diesen Trend stoppen oder verlangsamen, wenn wir die Jugend auf den Bauernhöfen für uns gewinnen. Weil die sind am wenigsten entkirchlicht, auf die müssen wir setzen. Und dann stecken die richtig Geld in die Landjugend. Und zwar Landjugend verstanden nicht als die Jugend des Landes, sondern als die Jugend der Bauern. Weil sie denken, da haben wir eine Chance. Und das kommt bei meinen ältesten Geschwistern an, die Landjugend als eine sehr vibrierende und spannende Einrichtung erleben, wo es Diskussionsveranstaltungen gibt und ähnliches mehr. Das ist also auch schon wieder eine Reaktion auf eine Krisenzeit, sagen wir mal. Und wir kriegen praktisch den Versuch der Krisenbewältigung in den 50er Jahren als Chance damit. Und meine ältesten Geschwister ergreifen diese Chance. Meine älteste Schwester, Jahrgang 1950, geht über die Landjugend aus dem Bauernhof raus und wird dann Landjugendreferentin im Offizialrat Vechta und entwickelt sich dann gewissermaßen aus diesem kirchlichen Feld so ein bisschen heraus. Das ist nicht das, was Keller und Ten Humberg sich so vorgestellt hatten. Das zeigt, dass solche Dinge eigensinnig angeeignet werden von den vielen und die machen dann irgendwas damit. Das ist nicht unbedingt im Interesse derer, die das planen.
Also Ihre Schwester hat sich dann dadurch emanzipieren können?
Ja, so eine Geschichte erzählt sie zumindest, dass sie dadurch, also sie sagt, das hat mich richtig frei gemacht. Also sie ist aus diesem, sie war Erzieherin und hatte das Gefühl, die Gefahr ist groß, dass ich am Ende als Bäuerin lande, was sie nicht wollte. Und über diese Referentenposition ist sie in eine ganz andere Lage gekommen, hat dann später Sozialarbeit studiert. Und das finde ich grundsätzlich interessant, weil also Institutionen Angebote machen aus nachvollziehbarem Eigeninteresse und die vielen sich diese Angebote aneignen mit ihren Interessen. Und die machen dann möglicherweise was ganz anderes daraus. Und das ist meiner Ansicht nach bei Kirchen noch mal ein bisschen verschärft, weil ja die christlichen Kirchen und ein paar andere religiöse Organisationen auch davon ausgehen, dass es einen persönlichen Gott gibt. Mit dem kann ich mich unterhalten. Damit kann ich zu Entschlüssen kommen, die eine sehr starke Legitimation haben. Und dann mache ich, was sich daraus als richtig ergibt. Und das kann sehr eigensinnig sein.
Und heute würde ich sogar sagen, dass wir als Kirche sagen, das ist sogar der richtige Weg. Vielleicht hat sich da auch der kirchliche Ansatz von Pädagogik oder Jugendarbeit verändert. Also wenn Sie heute mit Personen aus der Jugendarbeit sprechen würden, die genau sagen, es geht eigentlich nicht mehr darum, die für kirchliche Zwecke zu rekrutieren, sondern zu sagen, wir bringen dich auf deinen eigenen Weg. Und das ist dann auch gut, wenn du einen anderen Weg gehst, als der Bischof Kohlgraf aus Mainz das für dich eigentlich gedacht hat.
Hat ein Umdenken stattgefunden.
Da hat schon ein Umdenken stattgefunden, ja. Und das, vielleicht sind das auch Ergebnisse so der Bewegungen der 60er, 70er Jahre, Individualisierung, dass das auch in der Theologie und in der Kirche, auch in der Jugendarbeit angekommen ist.
Bischof Kohlgraf, Sie haben eben schon kurz angedeutet, die Kirche, die Sie so positiv erlebt haben in Ihrer Jugend, war für andere gar nicht schön, mussten Sie rückblickend wahrnehmen. Wann war der Moment, wo Sie das gemerkt haben?
Gut, ich könnte jetzt die ganz schwierigen Themen nennen, bis hin zum Missbrauch. Natürlich merke ich da, das sind Themen aus diesen Jahren, über die wir gerade reden. Also das verfolgt uns bis heute. Also dieser lange Schatten, den spüre ich fast jeden Tag. Aber es gibt auch kleinere Themen, also ich sag mal, oder gar nicht vielleicht kleinere Themen, aber andere Schwerpunkte. Ich bin in einer Kölner Pfarrei im Rechtsrheinischen groß geworden. Das war sehr klassisch, auch wie Herr Fried das beschrieben hat, mit Maiandachten, mit Rosenkranzandachten. Wir hatten tolle Ministrantengruppen, Jugendgruppen. Das wäre so die Generation Ihrer Brüder der 60er, 70er Jahre, die Sie benannt haben. Also wirklich sehr, sehr positive Erfahrungen. Und ich hatte mal irgendwann bei einer Akademie hier in Mainz von diesen positiven Erfahrungen des Volkskirchlichen auch berichtet, was das für mich bedeutet hat an Heimat. Da bekam ich hinterher einen Brief einer Frau in meinem Alter, die aus demselben Kontext kam wie ich und die mir schrieb, also lieber Herr Bischof, wir kennen uns aus den Jahren. Ich möchte dir aber sagen, so wie du es beschreibst, für mich war das ein Käfig, ein Gefängnis. Ich durfte als Mädchen nicht ministrieren. Ich durfte nicht im Grunde in diesen Jugendgruppen mitmachen, vielleicht mal Rosenkranz vorbeten, so etwas oder im Mädchenchor mitmachen. Aber diese Beheimatung habe ich so nicht erlebt. Und es war dann eben auch so eng gestrickt, dass es auch keine Bewegung gab in die Nachbarpfarrei, wo man vielleicht hätte andere Erfahrungen machen können. Also diese Frau jetzt beschrieb aus ihrer Jugend eine völlig andere Erfahrung. Das hat auch noch mal, und da gäbe es wahrscheinlich andere Geschichten, aber das hat noch mal meinen Blick auch geweitet.
Wie ist denn heute die Rolle der Kirchen auf dem Land? Tun sie sich dort leichter, die Kirchen?
Nein, also wir haben im Bistum Mainz, wenn ich das sagen darf, wir haben eine sehr stark städtisch, auch zum Teil kleinstädtisch geprägte Landschaft, aber wir haben auch eine sehr ländlich geprägte Landschaft, die im Wesentlichen dann auch eine Diaspora-Situation wiedergibt. Also in der Wetterau, im Odenwald, Richtung Vogelsberg, das sind Regionen, wo die Katholiken außer den, sag ich mal, den Flüchtlingsbewegungen, Heimatvertriebenbewegungen nach dem Zweiten Weltkrieg immer auch in einer Minderheit waren. Das hat natürlich auch geprägt. Das ist, glaube ich, anders als im Münsterland. Also im ländlichen Bereich gibt es hier nicht diesen stark gewachsenen Katholizismus. Und wir merken heute, dass diese Generation der Heimatvertriebenen im Grunde weg ist und damit diese starke Diaspora-Situation wieder Oberhand gewinnt. Das Land ist geprägt von weiten Wegen zwischen den Kirchen, von kleinen Gemeinden. Aber es gibt auch eine starke Heimat- und Ortsverbundenheit auch der kleinen Gemeinden und damit auch, meine ich, viele pastorale Chancen, die sich bieten. Aber wir entdecken heute erst, dass wir Landseelsorge anders aufstellen müssen als Seelsorge in der Stadt.
Bundesweit ist das ein Trend, dass Menschen längere Wege in Kauf nehmen müssen, um in die Kirche zu kommen. Das ist im ländlichen Raum noch mal deutlich stärker. Herr Frieh, welche Folgen hat es aus Ihrer Sicht als Historiker, wenn das kirchliche Leben auf dem Land so stark zurückgeht?
Es ist die Frage, welche Form von Gesellschaft, auf Vergesellschaftung dann auf dem Land möglich sind. Dann wird es andere geben. Menschen nützen Chancen, die da sind. Wichtig ist, dass es überhaupt welche gibt und Möglichkeiten des Zusammenkommens. Ich meine, die Kirchen sind zentral in den Dörfern angesiedelt, verlieren aber die ihnen zugedachte Funktion, weil sie sie nicht mehr wahrnehmen können oder auch weil Leute ihnen die nicht mehr zubilligen. Das ist schon eine große Veränderung, finde ich.
Herr Frieh, wenn der Einfluss der Kirchen stärker zurückgeht, könnte man ja auch sagen, vielleicht ein bisschen provokant, dass sich eine Gesellschaft entwickelt, die mit anderen Leitbegriffen arbeiten wird. Zum Beispiel statt mit dem Gebot der Nächstenliebe einfach mit dem Begriff Solidarität und das Gleiche bewirkt. Wie sehen Sie es?
Ja, das wäre zu hoffen. Ich meine, während der Zeit, die wir jetzt eben als volkskirchliche Situation beschrieben haben, haben zwei Weltkriege stattgefunden und die nationalsozialistische Herrschaft. Das heißt, auch wenn die Kirchen stark sind, sind sie nicht in der Lage, wirkliche Katastrophen zu verhindern, wenn sie es wollen. Was ich sagen will, aus der Sicht eben der Interviews, die ich mit meinen Geschwistern geführt habe, ist, dass sowohl im Fall meiner Mutter und auch ihrer Schwestern, wie im Fall meiner Geschwister, die Kirche eher so eine emanzipative Rolle gespielt hat. Ob sie es selber gewollt hat, ist ja erstmal zweitrangig. Aber sie hat Chancen eröffnet, sie hat Räume geöffnet, in denen sich Menschen haben verwirklichen können, die ohne diese Institution viel weniger diese Möglichkeit gehabt hätten. Und wenn die Kirche diese Aufgabe jetzt nicht mehr übernehmen kann, dann steht zu hoffen, dass jemand anders diese Räume öffnen kann, in denen sich Menschen ausprobieren können, jenseits ihrer familiären und beruflichen Verortung. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe im ländlichen, aber auch im städtischen Raum. Und es ist gut, wenn die jemand halt übernimmt.
Vielleicht hat sich die Jugendarbeit verändert, aber es ist ja doch so, dass wir auch als Kirche auch im Land nicht total weg sind. Das darf man auch mal sagen. Ich glaube, dass auch in der Landjugend, die es ja immer noch gibt, auch als Verband, auch im Bistum Mainz und nicht nur dort, ich denke an Ministranten, ich denke an Jugendgruppen, dass dort auch gelebt wird, auch wenn es kleinere Gruppen sind, aber doch in einer Vernetzung von jungen Menschen, die sich wirklich gegenseitig auf diesem emanzipatorischen Weg auch stärken. Also das erlebe ich schon. Und ich sehe, ehrlich gesagt, nicht, dass wirklich andere Institutionen auf eine ähnliche Weise so unterwegs sind, wie wir als Kirche oder Kirchen. Das darf man auch noch sagen. Deswegen ziehen wir uns auch nicht zurück aus dieser Arbeit.
Die Idee, dass Kirche dabei helfen kann, sich in seiner Persönlichkeit zu entwickeln und zu entfalten, ist vielleicht auch noch nicht überall angekommen. Dazu bedarf es auch immer des persönlichen Gesprächs. Stichwort Landpastoral. Was kann die Kirche tun, um auf dem Land da nochmal in besonderer Weise förderlich zu sein?
Also das eine ist, dass der Bischof sagt, wir machen immer noch eine gute Arbeit. Das andere ist die Erfahrung, die Menschen vor Ort machen. Und die ist tatsächlich auch allen Studien zufolge oft noch sehr, sehr positiv. Also ich sag mal, wer mal in Zeltlager mitgefahren ist, in einem Dorf oder in einer Region, das sind ja meistens jetzt auch größere Verbände, der wird gute Erfahrungen mitbringen und auch davon berichten. Und das merken wir jetzt auch nach Corona, dass das nicht zusammengebrochen ist, sondern dass auch noch, also immer noch wirklich Jugendliche und vielleicht jetzt sogar mehr als vor Corona, dann sich danach sehnen, Gemeinschaft zu erfahren. Und da machen wir als Kirche gute Angebote. Ich sag mal, wir haben zum Beispiel auch in Herbstein ein Kolping-Feriendorf, wo auch Familien die Möglichkeit haben, sich zu treffen, gemeinsam dann auch Fortbildung zu machen, Gemeinschaft zu erfahren. Und das ist vielleicht so ein Aspekt der Landpastoral, in solchen Einrichtungen etwa zu erfahren. Wir sind nicht nur fünf Einzelne, sondern wir sind auch eine Gemeinschaft in einer Region, die sich hier auch mal vernetzt. Und das wäre so ein Angebot von vielen, neben den klassischen Dingen wie Messdienergruppen oder Chören. Auch Kirchenmusik ist noch ein wichtiger Faktor, zum Beispiel auch auf dem Lande, wo Menschen sich vernetzen, auch junge Menschen in Projekten zum Beispiel. Also da passiert schon etwas, Es wird nur oft nicht gesehen, weil es natürlich keine große mediale Wirksamkeit hat.
Herr Fried, zum Schluss die Frage, kann die Kirche etwas lernen aus ihren Erkenntnissen als Historiker?
Naja, das, da bin ich nicht so sicher. Die Erfahrung, also das Buch ist ja aus der Erfahrungs- oder von der Erfahrungsebene her geschrieben. Und von der Erfahrung meiner Geschwister und dem, was ich von meinen Eltern weiß, zählt die örtliche Ebene. Der Bischof kommt in dem Buch vor, weil ich das über über wissenschaftliche Literatur reingeholt habe. Ansonsten zählt die örtliche Ebene. Das ist die Erfahrungsebene der vielen.
Trotzdem nett, dass Sie den Bischof erwähnen, das darf ich auch mal sagen.
Bitteschön. Und es geht darum, so scheint es mir, Gelegenheiten zu schaffen, Kontaktpunkte zu schaffen, Berührungsmöglichkeiten zu schaffen, präsent zu sein, so dass Menschen diesen Raum erfahren, ausprobieren und vielleicht was mit damit anfangen können. Das ist das, was mir aus den Interviews entgegenspringt. Es sind Interviews mit einer Familie in einer Bauerschaft in der Nähe eines westfälischen Dorfes. Insofern muss man bei den Ratschlägen für größere Institutionen möglicherweise doch etwas vorsichtig sein.
Und wenn wir jetzt noch mal auf das bäuerliche Leben gucken, Sie haben Ihr Buch ja im Untertitel genannt, dieser stille Abschied vom bäuerlichen Leben. Wie bedroht ist unsere Gesellschaft dadurch?
Das Buch beschreibt ja die Erfahrung, die ganz viele Leute zwischen 1945 und heute gemacht haben, nämlich im Laufe ihres Lebens die bäuerliche Welt zu verlassen und irgendwo anders hinzugehen und da anzukommen und dann sich zu überlegen, wie hängt eigentlich mein jetziges Leben mit dem früheren zusammen. Das ist das, was die Zeit nach 1945 prägt. Die Erfahrung der ländlichen oder der bäuerlichen Gesellschaft prägt diese Gesellschaft immer weniger. Ja. Sie kommt noch vor, weil ja der Boden beackert wird und da ja ganz viel ländlicher Raum von Bauern gestaltet wird und viele Alltagskonflikte hängen damit zusammen, dass nicht alle diese Gestaltung für gut empfinden. Die Debatte der 1960er Jahre, die es noch gegeben hat, wir brauchen die Bauern, weil sie das Stehende, das Ruhige, das Traditionelle repräsentieren, während die Stadt das Schnelle und so weiter ist, die kann man, glaube ich, im Ernst nicht mehr führen, weil dafür die Bauern eine zu geringe Rolle spielen. Das hat die in den 80er, 90ern gegeben. Johannes Rau, damals Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, der Bundespräsident, hat das Gleiche reklamiert für die Gewerkschaften und die Kirchen. Jetzt sind wir in den 2020ern, müssen wir vielleicht nochmal anders überlegen, wie eine Gesellschaft gewichtet sein kann. Aber wir müssen damit leben, dass der Institutionenmix sich ständig verändert.
Also das heißt auch vielleicht sich überlegen, was war uns dort hilfreich und wertvoll und wie können wir das mit anderen Mitteln erhalten?
Genau, wo können Erfahrungen, gute Erfahrungen, die Menschen mit einer Institution gemacht haben oder mit bestimmten Ereignissen gemacht haben, wie können die in andere institutionelle Settings, wie können die in andere Ereignisvorstellungen, die wir in den 2020ern haben, übersetzt werden. So ist es halt.
Das war unser Podcast Lebensfragen. Unserem Gast, Professor Ewald Fried, ganz herzlichen Dank.
Danke, dass ich hier sein konnte.
Und auch Bischof Peter Kohlgraf, herzlichen Dank.
Danke. Und Frau Anja Schneider, danke für die Moderation.
Ihnen allen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse. Gern legen wir Ihnen auch unsere anderen Folgen ans Herz zu bislang 20 spannenden Lebensfragen. Sie können uns auch ganz einfach unterstützen, wenn Sie den Podcast abonnieren, mit jemandem teilen, uns weiterempfehlen. Mitte März erscheint unsere neue Podcast-Folge. Eine gute Zeit, bis bald.
Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.